ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Hallo und herzlich willkommen, Markus Gabriel.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Sie sind Philosoph. Sie haben das unter anderem in Heidelberg studiert, hier in Baden-Württemberg. Sind seit 2009 Professor für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Uni Bonn. Und die habe ich jetzt mal kurz aufgehorcht. Seit 2009, mit 29, haben Sie diese Professur gekriegt. Mhm. Wow, ganz schön früh.
Das war, genau, ein Rekord damals. Ich war vorher schon auch Professor in New York. Nach meiner Heidelberger Habilitation habe ich erfreulicherweise einen Ruf nach New York erhalten. Dann war Weltwirtschaftskrise und die Universität Bonn hat ein ausgesprochen gutes Strukturangebot damals gemacht und mich sehr früh schon aus den USA zurückgeholt.
Man kann auch im Zusammenhang mit Ihnen schon mal vernehmen, dass Sie als Wunderkind bezeichnet wurden. Sehen Sie sich selber auch so?
Ja, das sowas müssen andere sagen, genau, wie man sich dann selber sieht. Dass, wenn das andere sagen, Wunderkind kann man so oder so hören, aber es freut mich natürlich, wenn jemand das sagt. Ich hoffe, dass ich da auch als Erwachsener noch irgendwie interessant bleibe.
Erkenntnistheorie, wie kann man das definieren? Was ist denn Erkenntnis? Ja. Aus philosophischer Sicht.
Ja, Erkenntnis, genau. Erkenntnis definiere ich als die mentale Wirklichkeit des Wissens. Das kann ich Ihnen sofort sagen, was ich damit meine, nicht? Wissen ist, wenn wir feststellen können, was der Fall ist, nicht? Ich weiß, dass ich gerade in Stuttgart bin, das ist mein Wissen. Mhm. Dieses Wissen ist ja unabhängig von mir, nicht? Wenn ich weiß, dass ich in Stuttgart bin und das Ihnen mitteile, wissen Sie auch, dass ich in Stuttgart bin, nicht? Es geht nicht um mich.
Ich weiß es aber auch, weil ich auch hier bin.
Zum Beispiel, ganz genau. Wir haben geteiltes Wissen, dass wir beide gerade in Stuttgart sind, so. Mhm. Und die mentale Seite, also dass bei Ihnen etwas stattfindet in Ihrem Organismus und Ihrer Lebensgeschichte und die meine Seite, die sind verschieden. Ne? Mhm. Sie haben ein anderes Bild von Stuttgart als ich, Sie sitzen da, ich sitze hier und das ist Erkenntnis. Erkenntnis ist die mentale Verwirklichung eines geteilten Wissens. Das ist jedenfalls mein Arbeitsergebnis.
Also Erkenntnis haben wir alle jeden Tag, auch wenn wir es nicht so formulieren.
Richtig, genau. Überwiegend auch unbewusst. Also viel Erkenntnis läuft einfach im Hintergrund unseres Lebens ab. Sonst könnten wir uns gar nicht durch die Welt bewegen. Also unser Organismus, nicht, als Lebensform trägt Erkenntnis bei, ja, die dann im Hintergrund abgespeichert wird, sodass man sich nicht immer fragen muss, ja, war Stuttgart nochmal nördlich oder südlich von Bayern? Ich glaube, das wissen unsere Zuhörende.
Die wissen das auf jeden Fall. Die kommen zumeist hier aus dem Bundesland. Sie gelten auch als Vertreter des neuen Realismus. Was bedeutet das? Dass wir gleich mal alle Begriffe schon mal geklärt haben.
Genau, dann stehen genau. Die Spielregeln schon alles mal. Ne? Nee, neuer Realismus ist grob gesagt, sind zwei Thesen. Nicht? Die sind dann mit Verästelungen, geht das weiter in der Theorie. Mhm. These Nummer eins ist, wir können die Wirklichkeit so, wie sie ist, erkennen. Ja? Also die Wirklichkeit ist zum Beispiel so, dass Stuttgart die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg ist. Ja. Und dass früher Baden und Württemberg nicht dasselbe Bundesland waren. Das sind so Teile der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist, hier gibt es bald Landtagswahlen. Und wir können die Wirklichkeit so erkennen. Alles, was ich gesagt habe, stimmt. Ja, so. Es gibt schwierigere Teile der Wirklichkeit.
Also mit der Landeshauptstadt, da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Meinungen.
Ja, genau, stimmt. Wo sie sein sollte.
Sie sein sollte,
ja. Genau, aber sie ist jetzt hier.
Ja.
Und dann gibt es natürlich etwas schwierigere zu erkennende Teile der Wirklichkeit. Nicht, was war nochmal der Spin von Fermionen im Unterschied zu Bosonen? Oder was sind die überhaupt, Fermionen und Bosonen? Mhm. Und dann machen wir Quantenfeldtheorie, dann wird es schwer. Aber auch das ist Erkenntnis. Nicht? Also kurzum, These 1. Wir können die Wirklichkeit so erkennen, wie sie ist. Mhm. These 2, die ist aufregender. Die Wirklichkeit bildet kein Ganzes. Es gibt die Welt nicht. Das heißt, die Dinge hängen nicht insgesamt miteinander zusammen, sondern die Wirklichkeit hat verschiedene Schichten. Ja? Zum Beispiel politische Tatsachen. Ja? Welche Partei in Baden-Württemberg in welcher Koalition wie regiert, ist eine politische Tatsache. Die ist aber eine ganz andere Tatsache als zum Beispiel die Masse des Tisches, der vor mir steht. Das heißt, Physik und Politikwissenschaft lassen sich nicht aufeinander reduzieren. Das ist die aufregendere These.
Und der Hörer Prof aus Laufen, der hatte schon eine Erkenntnis, nämlich Stuttgart liegt weder nördlich noch südlich von Bayern, sondern westlich. Auch eine Erkenntnis, oder?
Ach so. Ich hatte gehofft, ich hätte München gesagt.
Ja. Nee, ich glaube, wir haben schon Stuttgart.
Habe ich Stuttgart nicht. Und Bayern gesagt? Dann danke ich sofort für die Korrektur. Genauso muss es sein.
So ist es, genau.
Menschen sind fehleranfällig und danke ist natürlich dann völlig richtig.
Da haben wir schon eine Erkenntnis, genau.
Genau, das ist eine Erkenntnis. Ich habe jetzt, die ist nicht neu für mich, aber ich habe eben eine Falschaussage gemacht, die ich zurückziehe. Ich hatte gehofft, ich hätte München gesagt.
Und jetzt haben Sie
aber
auch
liegt auch Stuttgart auch, weiß ich nicht, nördlich-westlich?
Nordwestlich von München. Nee, nordwestlich von München.
Immerhin.
Kann man so sagen.
Also wenn ich München gesagt habe, aber
falsch.
Ich will mich jetzt nicht, genau. Also,
aber das
danke.
Ist ja auch philosophisch, die Frage, was ist ganz richtig und was ist ganz falsch?
Ja.
Gibt es das überhaupt? 100% und 0%?
Also es ist für einzelne Aussagen schon, nicht? Also wenn wir jetzt uns die Aussage anschauen, wie Sie schon gesagt haben, nicht? Also nehmen wir mal an, ich will jetzt nicht nochmal geografisch falsch liegen, Stuttgart liege nordwestlich von München, ja, dann liegt es natürlich immer noch nördlich. Und jetzt ist die Frage, nicht wie präzise müssen wir sein, nicht? Also da muss man sehr genau hinschauen. Aber wenn wir sozusagen uns auf Präzision geeinigt haben, was wir genau wissen wollen, dann gibt es natürlich klar eindeutig wahre Aussagen. Aber wichtig, das betrifft noch nicht unbedingt die Erkenntnisse. Denn Erkenntnis, haben wir ja gesagt, ist die mentale Wirklichkeit in einem menschlichen Leben. Und da kann es sein, dass man zwar eine wahre Aussage fällt, aber den Kontext der Aussage eigentlich nicht kennt, sodass eine sozusagen offensichtlich wahre Aussage indirekt infiziert ist und beschmutzt sozusagen von ihrer unklaren Umgebung. Und ich glaube, so ist das mentale Leben aller Individuen und aller Gemeinschaften. Also in dem Sinne gibt es nie eine absolut richtige Erkenntnis, wohl aber isoliert wahre, klare, eindeutig wahre Aussagen.
Man merkt, Sie haben Freude am komplexen Denken. Wann hat das bei Ihnen eigentlich, ich komme jetzt mal aufs Wunderkind zurück, wann hat das bei Ihnen eigentlich angefangen, dass Sie so mit dem komplexen Denken und dass Sie gemerkt haben, ich kann ein bisschen tiefer denken auch?
Also eigentlich kann ich mich nicht erinnern, dass es anders war. Meine ersten Erfahrungen mit philosophischem Fragen gehen zurück spätestens auf die Grundschule. Da kann ich mich genau erinnern an die Fragen, die mich auch bis heute zum Erkenntnistheoretiker gemacht haben. Auch an den Ort, an dem die stattgefunden haben. Und dann schien mir eigentlich nie etwas so wichtig bis heute wie diese Art von Fragen.
Ja, zum Beispiel?
Ja, also die beiden, die mich als Kind wahnsinnig umgetrieben haben, nicht, die beschäftigen mich noch heute. Meine Arbeit ist Frage 1, da ist mir ein Wassertropfen an einer Straßenlaterne auf dem Weg zur Grundschule ins Auge gefallen. Nicht? Es regnet ein bisschen, man schaut hoch und dann habe ich die Laterne, einfacher optischer Effekt, doppelt gesehen. Nicht? Und dann habe ich mich gefragt, stopp, wenn ich jetzt zwei Laternen zu sehen glaube, ne, da ist zwar eine, ich könnte fassen, dann mit zwei gesehenen Händen, warum ist das ein falsches Bild der Laterne, aber das Bild, wo ich nur eine Laterne sehe, das richtige Bild der Laterne.
Ja? Gibt es darauf eine Antwort?
Inzwischen glaube ich, dass beide Bilder gleich richtig sind, solange ich die wahre Aussage erfasse, dass da eine Laterne ist. Das heißt, das eine Bild der Laterne ist nicht richtiger als die zwei Bilder der Laterne. Unser optischer Apparat ist nur meistens so, dass wir dieses Bild haben mit der einen Laterne. Das ist heute mein Ergebnis.
Jetzt müssen wir irgendwie den Bogen kriegen zur künstlichen Intelligenz, Herr Gabriel, weil das ja unser Thema heute ist. Sie machen sich ziemlich viele Gedanken über die künstliche Intelligenz. Kommt man da, weil Philosophie und KI, ich glaube, viele Menschen bringen das noch nicht zusammen. Warum kommt man gar nicht umhin, als Philosoph das zu tun?
Also die künstliche Intelligenzforschung, aus der dann später die künstlichen Intelligenzsysteme geworden sind, die heute überall auf dem Markt und in unseren Geräten, Techniken, Geheimdiensten, Militär und so weiter zum Einsatz kommen, diese Systeme kommen, wie gesagt, aus der KI-Forschung. Und die war ursprünglich ja eine urphilosophische Idee. Mhm. Die ersten richtig guten Ansätze zu dem, was später KI werden würde, stammen vom Philosophen Leibniz, der überlegt hat, wie würden wir denn eine universale Rechenmaschine bauen, die alle mathematischen Probleme algorithmisch löst. Das ist ja mal die Urfragestellung der KI gewesen. Später bei den Pioniersarbeiten, vor allen Dingen von Alan Turing, ja, der wirklich die wichtigsten Durchbrüche dann erzeugt hat, ja, ab den 30er Jahren, sind lauter Logiker und Philosophen wie Ludwig Wittgenstein teils im Raum mit diesen Debatten gewesen. Das heißt, KI ist erstmal die philosophischste aller Technologien, weil es ja darum geht, wie man menschliches Denken und Verhalten und das auch von anderen Lebewesen simuliert und modelliert. Dazu muss man es aber erstmal verstehen und genau das ist Sache der Philosophie.
Wie emotional kann eigentlich künstliche Intelligenz sein und wie kann man das messen? Das besprechen wir heute mit dem Philosophen Markus Gabriel. Sie haben sich nämlich darüber Gedanken gemacht, weil es auch ein wichtiges und sehr aktuelles Thema ist, was man nicht gleich, wenn man jetzt unser Gespräch verfolgt hat, auf den ersten Blick merken würde, weil jetzt haben wir viel über Erkenntnistheorie gesprochen, erstmal so grundsätzlichere Dinge. Zum Beispiel Anton Kurz aus Aalen, der beschwert sich gerade, was reden Sie denn da? Das ist doch gar nicht aktuell. Hat er recht? Ist es nicht aktuell, über künstliche Intelligenz und Emotionen zu reden? Warum ist das doch wichtig?
Oh, das ist sogar ganz spielentscheidend, weil es spätestens nicht auch als Markteffekt seit seit 2024 gezielte Strategien gibt, OpenAI in dem Fall und andere Konzerne spielen da mit aus den USA.
Also das sind die, die diese Sprachmodelle entwickelt haben, mit denen wir neuerdings reden.
Genau, wenn wir alle Sprachmodelle uns vorstellen, nicht, die es so gibt, Perplexity, Claude und so weiter, Gemini, alles Grok, Schlimmeres oder etwas besser, LeChat, Mistral, die einzige europäische, mehr oder weniger. Also wenn wir uns das anschauen, nicht, die Sprachmodelle, mit denen Menschen sich unterhalten, dann ist es einfach so, dass relativ früh nach Markteintritt dieser Systeme Menschen überwiegend emotionale Fragen an die KIs gerichtet haben. Ja, das haben einfach Konsumenten sind mit den Systemen so umgegangen, dass die Daten, intimste Details mit den Systemen geteilt haben, um Lebensentscheidungen treffen zu können. Ja? Und das heißt, da sind Informationen in die Systemumgebung eingespeist worden. Wir wissen nicht genau, wie viel davon zum weiteren Training der Modelle dann verwendet wurde. Mhm. Aber im Ergebnis sind die Systeme emotional feingetuned worden. Das hat dann zu einer kurzen Skandalwelle geführt, um 24 herum, weil es Selbstmorde gab. Und ein Phänomen, wofür es auch in den USA Meldestellen gibt, Delusional Spirals, das heißt Menschen, die süchtig werden nach der Kommunikation mit den KI-Systemen und anfangen sozusagen ein illusionäres Leben zu führen, weil die KI sie massiv manipuliert, emotional. Ja, also das ist ein riesiger Marktsektor. Es gibt verschiedene Studien, so genau weiß man es auch nicht, aber der Gebrauch, nicht therapeutische Gebrauch oder pseudotherapeutische oder Freundschafts- und Liebesgebrauch der KI ist der Hauptgebrauch der Systeme. Mhm. Ja, das auch in Deutschland übrigens, das ist global so.
Das erinnert so ein bisschen an diesen Fall, ich glaube aus dem asiatischen Raum, jemand, ein Mann, glaube ich, ein Hologramm einer Frau geheiratet hat.
Ja, genau.
Also so kann man sich das vorstellen, diese Delusional, wie haben Sie es genannt?
Delusional Spiral.
Spiral, genau, diese Spirale. Vielleicht wollen wir mal eins voran, sind Sie KI-Befürworter oder KI-Gegner?
Ich glaube, also ich bin Befürworter einer richtig designten KI. Ja, also ich gehe davon aus, dass wir erst zu Beginn einer exponentiell sich gerade weiter beschleunigenden Revolution stehen im KI-Forschungs- und KI-System-Einsatzbereich. So, nicht, das ist erst der Anfang. Insofern bleibt gar keine Wahl, als Befürworter in dem Sinne zu sein. Die Frage ist, welche Möglichkeiten haben wir technisch, politisch, regulatorisch, ethisch, Einfluss zu nehmen und auch als Individuen, als Konsumenten, Einfluss zu nehmen auf die Entwicklung der KI. Das ist für mich die relevante Frage. Ja, die Systeme sind nicht neutral. Ich will nicht sagen, es ist einfach nur ein Werkzeug. Ja, im Moment spielen sie nicht in unserem europäischen Team jedenfalls. Ob sie im Team Menschheit spielen, ist unklar. Sie spielen aber jedenfalls nicht im Team Europa. Das ist Fakt. Ja. Und die Frage ist, wie können wir die Systeme so lenken, wenn das überhaupt noch möglich ist, dass wir, wie man das in der Debatte nennt, Value Alignment herstellen können. Das heißt, ein Verhältnis zwischen Mensch und KI, das für uns noch vorteilhaft ist. Und das ist unklar, ob das noch geht.
Sind Sie denn der Meinung, dass künstliche Intelligenz, weil ich glaube, also da entwickeln wir jetzt ganz hin im Gespräch zu dem, was Sie gerade gesagt haben, gehen aber nochmal einen Schritt zurück, weil wir ja wirklich uns schwer tun, damit zu glauben, dass KI wirklich unsere Emotionen verstehen kann. Das ist doch reine Technik, übereinander geschichtete Daten.
Ja, das ist ein grober Irrtum. Also was Sie sagen, stimmt. Natürlich sind das übereinander geschichtete Daten und entsprechende Algorithmen, ja, die, so wie wir sie heute kennen, in den 1980er Jahren vorbereitet wurden. Gibt es ein berühmtes Paper von 1986, für das es auch einen Nobelpreis gab, 2024 an Jeffrey Hinton unter anderem. Mhm. Und dann kamen die GPT-Systeme hinzu, 2017. Ist ein wichtiges Paper, das heißt Attention is all you need. Das muss jeder eigentlich gelesen haben, nicht? Aus Google, aus einer Forschungseinheit. Von Google ging das hervor. Und dann gibt es das große Forschungsprojekt im Microsoft-Bereich Bing. Die waren die ersten, die im Natural Language Processing, also in der Sprachverarbeitung, darauf gesetzt haben, Emotionserkennung und Sprache aneinander zu koppeln, indem man Systeme Korrelationen hat herstellen lassen zwischen Emojis, ja, und sprachlichen Aussagen. Das war der Beginn dieser Art von Forschung.
Also das war die technische Umsetzung sozusagen.
Richtig. Mhm. Und der Bot, also Bing, ja, was dann sozusagen hätte ChatGPT werden können, ist so schnell emotional geworden, auch emotional raffiniert, dass die nicht Programmierer, ich kenne einige davon, die damals mitgearbeitet haben, gesagt haben, das ist gespenstisch, wir stellen das ab, das darf man nicht bauen. Ja? Inzwischen ist das aber auf dem Markt skaliert durch OpenAI vor allem, genau diese Technik. Das heißt, wir leben, wie ich das im Buch nenne, in einem neuen emotionalen Resonanzfeld, gemeinsam mit Milliarden versteckter, hochintelligenter emotionaler Akteure, die ontologisch gesehen, also in ihrem Wesenskern, natürlich nur mathematische Operationen sind. Ja, aber manche Physiker glauben sogar, das Universum ist nur eine mathematische Operation.
Wir sprechen über künstliche Intelligenz, die unsere Emotionen verstehen kann und auch selbst emotional werden kann mit dem Philosophen Markus Gabriel. Jetzt haben Sie gerade erzählt, es gab Schritte auf dem Weg dahin, ein wichtiges Paper, das Sie gesagt haben, das kam aus dem Umfeld von Google. Es gibt Firmen, die es so und so interpretieren, anhand der Sprachmodelle, die wir jetzt so in großer Breite benutzen. Warum haben die nicht von Anfang an das Ganze so gemacht, dass es für uns gut ist? Warum musste es da überhaupt erstmal Suizide geben?
Weil manches auch Zufall ist. Ja? Also in Märkten, in der Moderne, haben wir eben freie Märkte. Na, so. Natürlich haben wir Strategien, wie man sozusagen Marktwirksamkeit erreicht, unternehmerisch und durch Politik unterstützt, die Großaufträge holt. Machen wir in Deutschland auch, nicht? Wenn der Bundeskanzler nach China fährt. Dann hat man auch eine Mischung aus Politik plus freiem Markt. Wunderbar, so funktioniert eben moderner globaler Kapitalismus, wie man es sonst sehen mag, aber so ist es. Was nun passiert ist, dass Zufallsprodukte, also Emergenz, wie man vielleicht philosophisch sagen würde, dazu führt, dass Dinge entstehen, die niemand vorhersehen konnte. Das heißt, dass die emotionalen Komponente, Effective Computing heißt das auch, ja, in der Szene seit den 90ern, dass diese Komponente auf dem Markt das Wichtigste sein würde. Ich wette, dass das schon einige gesehen haben, Sam Altman insbesondere, das kannte man aus Social Media, aber dass das sozusagen relevanter sein würde als so die Idee eines neuen Search Engines, wie Google zunächst gedacht hat, das war so nicht vorhersagbar. Und dann passieren erstmal diese Dinge, Sam Altman hat das ja auch gesagt, nicht? Da sind jetzt erstmal Zufälle, mal sehen, was die Gesellschaft damit macht. Hat er so ganz nüchtern gesagt.
Ja, also bei der Suchmaschine, da würde ich das noch kaufen. Ja. Bei den künstlichen Intelligenz und bei den Sprachmodellen, da hätte ich meine Zweifel, denn man hat ja jetzt mehr Erfahrungen, als man damals hatte. Klar. Auch damit zum Beispiel, wie es bei den sozialen Medien gelaufen ist. Und das fängt immer so spielerisch an, so machen wir es jetzt auch gerade mit den Chatbots, da reden wir mit denen und erzählen denen alles Mögliche. Aber am Ende des Tages wird es dann gegen uns verwendet. Richtig. Also war die Absicht jetzt gut der großen Tech-Konzerne, da hätte ich meine Zweifel.
Also die Hauptabsicht der ganz großen, primär Open AI, die da führend waren. Ich glaube, in Google, soweit ich das von außen und mit ein paar halbwegs Insider-Gesprächen einschätzen kann, hat Google tatsächlich eher gedacht, dass sie Wissen und Wissenschaft revolutionieren. Die waren in dem Fall, hatten die etwas besseren Absichten im Vergleich. OpenAI hatte, glaube ich, von vornherein so eine Art Social-Media-Absicht vom Typus. Mhm. Das heißt, das Traktionsmodell, nicht? Die Frage ist ja immer, wenn man ein Business-Case hat, wie hält man die Leute bei Ball, bei der Stange, ne? Und süchtig machende Faktoren, nicht bis hin zu Ausschüttungen relevanter Botenstoffe, hat ziemlich sicher, würde ich mal vermuten, OpenAI mit in Rechnung gestellt. Deswegen bauen die ihre Systeme so, dass man natürlich im Gespräch bleibt. Nicht? Viele kennen das ja, die Bots schmeicheln ganz gerne. Du hast aber eine tolle Idee. Ja? Oder sie sagen, das darf ich dir nicht sagen. Ja? Nicht? Die brechen ab, dann denkt man, da ist eine Sicherheitsschranke, die kann man aber umgehen. Und damit machen die süchtig, weil sie eigentlich dir schon sagen, wie du vorbeikommst.
Das ist ein Geheimnis. Das ist ein
Geheimnis. Ist ganz genau. Und dann fragt man nochmal anders und nochmal anders und dann antwortet er doch.
Also man hat praktisch festgestellt, mit Emotionen kann man mehr Geld verdienen. Deshalb wird Emotion befördert. Aber dass Computer Emotionen erkennen, das ist ja nichts Neues. Also wenn ich mal ein bisschen sich damit beschäftigt, zurück in die 90er Jahre, Sie haben es ja vorhin gezeichnet, es geht zurück in die 30er Jahre sogar.
Letztlich. Ja.
Aber eigentlich zur Technologie des Effective Computings, also von Rosalind Picard.
Genau.
Damals ging es ja so um maschinelle Lerntechniken einfach. Spracherkennung, Verarbeitung, Fähigkeit, Muster abzuleiten und so weiter. Also so neu ist das Thema nicht.
Richtig. Jetzt trifft es nur auf die real existierenden neuronalen Netzwerktechniken, also einfach mehr und anders geartete Mathematik mit dem skalierbaren Markteffekt. Das ist jetzt aus dem MIT in dem Fall, also sozusagen aus der Forschung längst raus. Ja, ist ja auch schon längst Militärüberwachung. Kalifornische Polizei hat das, glaube ich, zuerst getestet in LA. Also es gibt schon viele Daten dieser Form natürlich schon lange. Aber der Skalierungseffekt durch die Large Language Models, ja, so. Und andere Techniken, die entstehen, Large Quantitative Models, die sind ein bisschen anders. Aber wir haben einfach einen Skalierungseffekt. Deswegen sehen wir das jetzt, ja, als massenwirksamen Eintritt in den menschlichen Geist. Das ist neu. Die Idee steht schon länger, dass es technisch möglich ist, war auch klar. Aber es bedurfte natürlich noch dieser unglaublichen Finanzierungsrunden, die wir in den USA sehen.
Also das führt dazu, dass uns die KI besser kennt als wir selbst. Die berühmte gute Menschenkenntnis wird dann also optimiert und skalierbar. Kann man das so sagen?
Ja, dieser Punkt ist längst überschritten. War es teilweise schon mit Googles quasi Monopolstellung im Suchbereich. Und jetzt ist das ganz sicher so, ja.
Im Zentrum aller zwischenmenschlichen Beziehungen, damit unserer gesamten Gesellschaft, steht die Regulierung unserer inneren Zustände. Das ist ein Zitat von Ihnen, Philosoph Markus Gabriel, SWR1 Leute. Warum müssen innere Zustände reguliert werden?
Ja, wir Menschen, nicht, durchlaufen lauter innere Zustände. Den ganzen Tag, nicht, haben wir irgendwelche inneren Gefühle. Nicht, wir wollen irgendetwas, wir begehren etwas, wir regen uns auf, positiv, negativ. In uns ist eben viel los. Ja, wir lernen aber schon als Kleinkinder, wie wir diese Zustände regulieren. Ja, wenn man etwas nicht bekommt, das Kind schreit und kriegt irgendetwas nicht. Und das ist die erste Lernkurve, die man machen muss. Ja, man kann nicht alles sofort kriegen, was man will. Es geht prinzipiell nicht, egal wie mächtig und vermögend man und narzisstisch ist. Selbst da gibt es Grenzen dessen, was man kriegen kann. Das heißt, dass unser nicht elementares Begehren muss strukturiert werden, sonst gibt es keine menschliche Gesellschaft. Das ist eine biologische Tatsache erstmal über den Menschen. Und die Ethik handelt davon, wie man die inneren Zustände so reguliert, dass wir ein optimales Ergebnis erreichen. Nicht? Deswegen sagt man auch traditionell, Philosophie ist Arbeit an sich selbst.
Und damit kann die künstliche Intelligenz arbeiten mit so einer Erkenntnis?
Absolut. Die künstlichen Intelligenzsysteme erfassen dieses Muster kristallklar, weil die nicht unsere Illusionen teilen. Als Menschen haben wir immer die Illusion, ja, dass wir am Ende des Tages irgendwie rationale Akteure sind. Deswegen hält jeder Mensch sich immer für besser als alle anderen Menschen. Im Vergleich, wenn man Menschen fragt, ist die Einschätzung immer die anderen. Ja, die haben einen blinden Fleck, man selber sieht den ja sehr genau und den eigenen sieht man eben nicht. Mhm. Und diese Illusionen, die wir haben, nicht das rationale Zentrum unserer jeweiligen Welt zu sein, das durchschaut eine KI natürlich sofort, weil die relevante Vergleichsmenge hat und nicht ein rationaler Akteur sein will, wie wir.
Mhm. Damit die KI emotional werden kann, brauchst du die menschliche Vorbilder, nehme ich mal an. Also klar. Uns, wir füttern sie ja auch sehr willentlich mit Daten, immer mehr Daten. Wie kann ich denn als normaler Mensch, ja, so als Homo sapiens, die eine emotionale KI schon erfahren?
Ja, also einfach nur, wenn man mit den wirklich selbst den gratis zugänglichen, also quasi scheinbar gratis zugänglichen Chatbots.
Ich bezahle mit meinen Daten, das ja, muss
eben,
man immer wissen.
Eben, ganz
also
genau,
ich arbeite eigentlich für die.
Immer, man arbeitet immer für die Konzerne. Es gibt nichts da umsonst. Mindestens durch Verhaltensdaten leistet man einen Beitrag zur kalifornischen Wertschöpfung. In der Regel irgendwo kalifornisch oder US-amerikanisch, außer man ist bei TikTok. So. Das heißt, nicht da das Internet in amerikanischer Hand ist, arbeitet man immer für amerikanische Konzerne den ganzen Tag. Mhm. Und aber im Bewusstsein dessen, nicht, wenn die Systeme, mit denen man jetzt schon spielen kann, sehr leicht, wie gesagt, Google Gemini hat jeder eigentlich im Browser, wenn er Google benutzt und so weiter, also alle von uns haben irgend so einen Kontakt.
Ohne es zu wissen?
Sehr oft auch ohne es zu wissen. Ich kenne viele Menschen, die sagen, damit will ich nichts zu tun haben mit den neuesten Chatbots, lesen aber trotzdem, wenn sie was googeln, oben erstmal die Gemini sozusagen vorstrukturierte Zusammenfassung. Mhm. Ja? Wie so eine Art Schlagzeile nannte das letztens einmal. Meinte, Mensch, Google hat neuerdings Schlagzeilen.
Also geködert werden wir von den großen Konzernen im Grunde über unsere Gemütlichkeit.
Richtig.
Über unsere Faulheit.
Ganz genau. Es ist ja perfekt vorbereitete Information, die auf uns in irgendeiner Weise zugeschnitten ist durch Empfehlungsalgorithmen.
Und auch das ist irgendwie ja eine Datensammlung. Auch das ist irgendwie ja wieder Manipulation. Also die KI, die lernt ja von mir Gefühle, aber dann kann sie doch eigentlich keine eigenen Gefühle entwickeln, sondern nur Gefühle wiedergeben oder replizieren. Oder gibt es da in Anführungsstrichen dann auch neue Gefühle,
die daraus entstehen? Ja, ich glaube, dass tatsächlich neue Gefühle, neue Gefühlswelten entstehen, weil die KI kreativ geworden ist. Wir sind längst über das Stadium hinaus, wo die KI-Systeme bloße Datenspiegel sind. Im Buch spreche ich deswegen von magischen Spiegeln. Ja? Nicht ein magischer Spiegel ist einer, wo das Spiegelbild auf einmal anfängt, etwas selber zu tun. Ja? Mhm. So wie nicht KI-Systeme ja sehr leicht Fotos bearbeiten können. Man gibt ein Foto von jemandem und sagt, ja, jetzt verkleide den mal als oder nicht, wie sähe ich als Bundeskanzler aus? So, das kann ja jede KI sofort machen. Mhm. Und dann kriegt man so eine Art Bundeskanzlerbild seiner selbst. Das ist magischer Spiegel. Man ist ja nicht Bundeskanzler. Vielleicht stellt man sich vor, wie es wäre, Bundeskanzler zu sein. Und die KI spiegelt jetzt ganz genau das, wie sie glaubt, dass man selber aussehen wollte, wenn man Bundeskanzler wäre.
Vorausgesetzt, ich lehne sowas grundsätzlich ab. Ja. Und es ist ja auch kritisch zu betrachten, unbedingt. Wie kann ich mich dem entziehen?
Gar nicht. Ja, das heißt, man kann sich dem ebenso wenig entziehen wie dem Funknetz oder dem Internet. Wir existieren heute leider, oder wie auch immer, ich will das noch nicht eingeschätzt haben, in so einer Art Schleier oder Resonanzfeld, das sich über uns gelegt hat wie ein Nieselregen. Ja, den spürt man auch, man merkt, es nieselt, es ist ein bisschen neblig und so weiter. Und man ist in diesem Nebel objektiv nun mal drin. Wirklich entziehen kann man sich nur, wenn man radikal heutzutage sich vom Internet und Funknetz abkoppeln würde. Ist die einzige Möglichkeit.
Der künstlichen Intelligenz entziehen können wir uns nicht mehr. Gleichzeitig wird sie immer emotionaler und versteht uns auch mit allen Folgen, die damit zusammenhängen, die man auch noch nicht abschätzen kann. Markus Gabriel ist bei uns Philosoph. Ist das eigentlich das, was wir da gerade erleben, zwischen der künstlichen Intelligenz und uns als Menschen so die Maximalausprägung der denkbaren Interaktion, die man sich so philosophisch ausmalen könnte?
Das auf jeden Fall. Ja, also es ist natürlich auch philosophisch wahnsinnig interessant, weil die Philosophie hervorgegangen ist, welthistorisch, übrigens in allen Kulturen, in denen sie entstanden ist, ja, und auf allen Kontinenten mit der Frage, wie führt man ein vernünftiges Gespräch? Mhm. Ja, Dialog, wie funktionieren Dialoge? Und KI ist ja heute als nicht auf der Ebene der Chatbots, Conversational AI, wie man das nennt. Nicht? Da wird also generative KI eingesetzt, KI, die Neues produziert, um Gespräche zu führen, ja? ein Konversationsmuster. Und das ist die philosophische Urszene. Und natürlich aufregend, rein philosophisch gesehen, an dieser LLM-Umgebung, ist, dass man sich sozusagen mit der ganzen Menschheit in der Person eines Gesprächsbots auf einmal unterhalten kann.
Also mit LLM meinen Sie diese Large Language Models, also das, was wir so als Chatbots bezeichnen, das
genau,
mal kurz zu erklären.
Genau.
Können Sie erahnen oder vielleicht mal skizzieren, was könnte die Folge sein für uns als Menschheit auch? Was bedeutet es, weil es ja ein wirklich Paradigmenwechsel auch für uns ist?
Also minimal.
Der läuft schon.
Ja, der läuft schon. Wir sind ganz, ganz tief drin. Minimal, ja, das ist so eine erste Gefahr, die man nicht unterschätzen darf. Minimal werden diese Chatbots unsere emotionale Temperatur und Gesprächsführung regulieren und auf so einen neuen Schnitt heben. Es wird so einen Stil geben, nicht? Wer mit den Systemen interagiert, der kann sehr schnell erkennen, wenn Menschen sich nicht gut mit denen auskennen, ob die was mit ChatGPT, mit Claude, mit Mistral oder wie auch immer produziert haben. Die haben jeweils einen Sprachstil, weil die natürlich auch darauf achten, dass sie sozusagen den höchsten Durchschnitt der Menschheit spiegeln. Auf diese Weise entsteht ein Stil. Individuelle Menschen haben einen individuellen Sprachstil. Diese Chatbots haben zunächst einmal voreingestellt ihren eigenen Sprachstil. Deswegen, glaube ich, wird so eine Art Konversationsdialog-Oberfläche, die Chatbots werden sozusagen die Gesprächsform der Menschheit. Das ist die neue Öffentlichkeit, ja, die Agora der Griechen.
Also viele werden das ablehnen, was wir hier gerade zeichnen und sagen, das ist sehr fürchterlich, weil es irgendwie auch eine Art Kränkung für die Menschheit ist, dass Maschinen jetzt unsere Gefühle lesen können.
Ja, ich sage ja nicht, dass das schön ist, nicht? Wie wir das gestalten können, darüber reden wir noch.
Ganz zu schweigen von den Technikkonzernen, die wir fürchten.
Ja, natürlich. Aber erstmal möchte ich nur sagen, wir müssen verstehen, was faktisch der Fall ist, weil wir erstmal die Realität erkennen, ehe wir uns fragen, wie wir die einstufen, ob die wünschenswert ist, in welchem Maße. Das müssen wir fragen im nächsten Schritt. Erstmal müssen wir nur erkennen, was geschehen ist.
Müssen wir das akzeptieren, Herr Gabriel, also dass das möglich ist? Weil Ihre Kollegin Eva Weber-Guska, die war auch hier in der Sendung und die spricht sich für ein Verbot von empfindungsfähiger KI aus. Was sagen Sie dazu?
Tolles Buch übrigens. Also Eva Weber-Guska, finde ich, hat eines überhaupt sehr frühe Pioniersarbeit, ihr Buch Gefühle der Zukunft. Kann ich auch.
Anderthalb Jahre her, ja.
Ja, ungefähr. Ganz tolles Buch. Hat nicht steht ein bisschen anders im Feld als ich, aber das ist ja normal bei Forschungsdifferenzen. Tolles Buch. Und auch wunderbar geschrieben, echter Page-Turner, also Buchempfehlung, genau. Aber
ist angekommen.
Richtig. Will nur sagen, wir können, also ich stimme ihr zu, wenn es eine Position gäbe, von der aus wir das verbieten könnten, sollten wir das tun. Die gibt es aber nicht. Ja, das heißt, ich halte es für illusorisch zu glauben, dass es einen Weg gäbe, das, was bereits geschehen ist, jetzt zu verbieten. Wenn das möglich wäre, normativ wünschenswert, wäre ein totales Verbot. Der Zug ist aber schlichtweg abgefahren aus meiner Sicht und deswegen nichts, was ich strategisch anstreben würde.
Also der AI Act der Europäischen Union und so weiter kommt im Grunde zu spät.
Der kommt erstens zu spät und zweitens in der Anwendung auf die Chatbots hat er eine Funktion. Ich hatte das Vergnügen, vor ein paar Tagen darüber mit Frau Vestager auch sprechen zu können, die, glaube ich, da Kommissarin auch maßgeblich mitgeprägt hat auf EU-Ebene, die sehr kluge Meinungen dazu hat, was der EU-AI da an der Stelle tut. Der kann etwas tun, aber der kann auf keinen Fall sagen, wir können nicht Gefühle modellieren oder Effective Computing. Das ist alles machbar, datenschutzkonform und so weiter. Gibt's ja auch in der EU teilweise. Das heißt, der EU-AI-Act wird das Problem auf keinen Fall lösen, sondern nur ein bisschen eindämmen.
Wie können wir KI so gestalten, dass sie uns als Menschen dient? Dazu gibt es auch einige Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer, die wir gleich aufgreifen mit Philosoph Markus Gabriel. Aber jetzt nochmal wirklich auch die Gretchenfrage. Der Markt wird ja aktuell bei den bei künstlicher Intelligenz mal wieder von den US-Tech-Konzernen mit viel Geld und Macht und auch politischer Macht dominiert. Die entscheiden ja offenbar auch mit, in welche Richtung es politisch bei uns geht. Sollten wir damit nicht prinzipiell kritischer umgehen?
Also die Gefahr ist groß und das ist real, findet das alles statt. Wir haben ja alle oder sehr viele die National Security Strategy des Weißen Hauses gelesen. Das war ja auch ein Medienthema in Deutschland. Aber ich empfehle auch mal die KI-Strategie zu lesen. Die kam ein paar Monate vorher, wurde hier nicht viel diskutiert. Die heißt Winning the Race. Und das ist der AI Action Plan von Donald Trump und seiner Administration. Das sollte man auch mal lesen. Dann sieht man nämlich, was da Strategie ist. Das ist also klar. Ja. Es gibt eine beabsichtigte politische Manipulation. Man erinnere sich an Cambridge Analytica, aber auch vorher sozusagen auch auf demokratischer Seite. Der zweite Obama-Wahlkampf wurde auch schon digital geführt.
Ja, und ich meine, schließlich hat es ja auch schon einmal nicht geklappt. Nämlich bei den, gibt ja auch keine ethischen sozialen Medien in dem Sinne. Ja,
richtig, ganz genau. Und zwar massiv nicht. Da haben wir gesehen, was geschieht, nicht was der disruptive Sprengstoff ist. Auch da ist übrigens ganz interessant, der Urfehler der Regulierung war ein berühmtes Gesetz von Bill Clinton, ja, der die sozialen Netzwerke als Plattform eingestuft hat mit einem legalen Sonderstatus. Ja. Das heißt, wenn man damals zurückgeht, auch in die Historie, das ist relativ bekannt und gut beforscht in der Debatte über soziale Netzwerke, dann sind die sozialen Netzwerke damals, das hätte man auch anders machen können, direkt eigentlich mit einer ethischen Fehleinstellung an den Markt gegangen. Ja.
Aber wenn wir die künstliche Intelligenz in unserem Sinne gestalten wollen, auch im Zusammenhang mit unseren Emotionen, dann müssen wir ja erstmal eine sehr philosophische Frage beantworten, nämlich was ist überhaupt gut und was ist schlecht?
Ganz genau. Diese Arbeit bleibt uns nicht erspart. Wenn wir zu Recht immer sagen, wir wollen digitale Souveränität, wir wollen nicht TikTok, wir wollen nicht und so weiter, wir wollen keine Beeinflussung von außen. Ja, dann sagen wir das ja nicht bloß aus strategischen Gründen. Das ist ja nicht bloß eine geopolitische Stellungnahme, sondern wir sagen das ja, weil wir das Gefühl haben, unsere Werte würden verletzt. Ja. Was sind denn unsere Werte? Und deswegen glaube ich, der erste Schritt wäre, KI einzusetzen, um festzustellen in Forschungsprojekten oder gerne auch schon am Markt, was denn das Gute ist.
Ja, wie kann man das kanalisieren? Also anthropomorphisieren, so, ja. Das ist der Fachbegriff, vermenschlichen als Chance. Also so macht es ja zum Beispiel jetzt gerade diese Woche im Spiegel-Interview mit der Ethikerin Amanda Eskel bei der US-Firma Anthropic. Ich will jetzt keine Werbung für die machen. Die sind für Claude, für das Sprachmodell verantwortlich. Aber die hat im Spiegel aktuell jetzt gesagt, eine KI moralisch werden zu lassen, ja, das läuft ungefähr so analog wie ein Kind zu erziehen.
Genau, richtig.
Ist aber schwierig, wenn das Kind mehr weiß als ich.
Ganz genau, ja, ja. Also deswegen, die haben einen interessanten Ansatz. Kritisch muss man sehen, also diskutieren, da, nicht, das Problem ist nicht gelöst. Amanda Eskel, eine sehr interessante Philosophin, ihre Doktorarbeit kann man, glaube ich, auch online finden, an der New York University gemacht. Die ist sehr, sehr gut philosophisch ausgebildet. Die verfolgt aber wohl immer noch den Ansatz des sogenannten effektiven Altruismus. Das heißt, da sind große quantitative Vorstellungen von Ethik drin, die zum Beispiel mit unseren in Europa oft vorherrschenden Intuitionen, die was mit Kant zu tun haben, ja, nicht übereinstimmen. Auch da sind Wertentscheidungen bei Anthropic vorher getroffen worden, ethischer Natur. Da gibt es also durchaus erstens Vorentscheidungen darüber, wie man das Gute erkennt und zweitens, genau, funktioniert die Kind-Metapher natürlich in der Tat nicht sehr gut.
Ja. Aber wir müssen dann früh anfangen, so habe ich es richtig verstanden. Da muss man gleich von Anfang an das mit einkalkulieren. Also bei den großen, bei ChatGPT und so weiter ist der Zug schon abgefahren.
Richtig.
Wie kann man das sagen?
Genau, das
werden,
kann man.
Die werden nicht mehr ethisch.
Na, die könnten, aber das wollen sie erstmal nicht und das wäre teuer und aufwendig. Also in der KI-Ethik nennt man das Ethics in and by Design. Das wird lange diskutiert, dass das der Weg ist und den schlägt Anthropic teilweise ein. Wir wissen nicht genau, was die machen natürlich. Ist auch Geheimnis ihres Geschäftsmodells in der Brauerei. Aber das geht. Das heißt, man kann beim Training damit anfangen. Da gibt es Methoden, das entwickle ich gerade auch mit Teams, um zu sehen, wie würde man das am besten machen? Wie findet man erstens das Gute in großen Datensätzen, damit man nicht eine KI macht, die dann wieder nur für eine Partei spricht oder für eine Menschengruppe. Aber die Grundidee, kann ich mal skizzieren, ist, dass man sagt, man nimmt offensichtliches Gutes. Ja? Ertränke keine Kinder, schubse nicht Menschen in Rollstühlen die Treppe runter. Man nimmt also erstmal Beispiele, wo jeder Mensch sagen würde, natürlich, das ist das Gute. Mhm. Ja? Oder helfe deiner Nachbarin in Not, ja? Wenn du es kannst.
Da sind wir nämlich bei Markus Kurz aus Luzern in der Schweiz, schreibt er uns, habe ich vorhin schon angekündigt, wie kann unabhängige, transparente KI denn aussehen? Wie sehen dann die Algorithmen aus? Stichwort Transparenz. Ja. Und wer hat welche Interessen? Stichwort Unabhängigkeit. Die kommerzbestimmte KI vernebelt unsere gesamte Welt. Und dann sind wir auch schon bei Doro. Mhm. Die sagt nämlich zum Beispiel, lass uns doch mal auf eine europäische Alternative schauen, nämlich Le Chat. sagt Doro aus Schwäbisch Hall.
Ja.
Ist das eine echte Alternative oder nur dasselbe in Grün, aber aus Europa?
Also ich hatte ich kenne natürlich die Aktivitäten von Mistral, nicht? Das ist einer der tatsächlich auch weit oben, auch hoch dotierten, wir haben ja eben kurz nachgeschaut, nicht? Also im Milliardenbereich eingeschätzten Unternehmen, in dem Fall Frankreich. Toll, dass sie es machen,
Mistral. Die stecken hinter LeChat,
genau. Stecken hinter LeChat, steckt Mistral dort AI. Mhm. Ich habe jetzt, nachdem mich auch mal eine Hörerin nach einem Interview auf Mistral, auf LeChat hingewiesen hat, nicht, sie sagen nie Mistral und so, habe ich mir erstmal angeschaut, ein bisschen mit LeChat gespielt, aber auch nur mit der Gratis-Version erstmal. Und die war ziemlich nasty, muss ich sagen. Die war so auf der emotionalen Ebene, ich arbeite immer mit denselben Prompts, um mal zu gucken, nicht, wie schnell komme ich an Sicherheitseinstellungen vorbei und wie aggressiv zapft das System Emotionen an. Und da muss ich sagen, war LeChat eines der aggressivsten Systeme, mit denen ich in letzter Zeit gespielt habe. Also die ethischen Sicherheitsvorkehrungen, interessant, hier sind wir nämlich in der EU, sind auf den ersten Blick, habe ich noch keine Studie gemacht, ich sage das jetzt nur aus erster Rumspielerei, sind niedriger als bei Claude. Nicht, da müssen wir uns anstrengen. Aber der richtige Weg wäre zu sagen, jetzt wo wir nämlich auch solche Konzerne haben oder Unternehmen wie Mistral, müsste man sich mit denen zusammenhocken und sehen, wie können wir das entwickeln. Das können aber auch kleinere und mittelgroße Unternehmen sein. Also da wäre mal europäischer Erfindergeist gefragt.
Frage von Carina Sondermann, SWR1-Hörerin aus Nussdorf an Markus Gabriel, Philosoph. Wie können wir uns vor Manipulation schützen? Ich hatte kürzlich eine eher wissenschaftliche Anfrage. Das GPT antwortete aber eher aufrührerisch, hetzend gegen die Regierung. Das wunderte mich. Ich könnte mir vorstellen, dass so etwas beabsichtigt ist. Mhm. Könnte das sein?
Das könnte sein. Das ist erstens technisch machbar und zweitens müssen wir auch damit rechnen, dass auf diese Weise sehr einfach Manipulationswellen durch den Informationsraum geschickt werden können. Also diese Art von absichtlicher Manipulation, vor allen Dingen von europäischen Wählerinnen und Wählern, im Chatbot-Bereich bin ich mir ziemlich sicher, dass sie geschieht. Und die geschieht sehr weit unter dem Radar, weil die Chats schnell verschwinden. Ich höre auch sehr, sehr viele individuelle Anekdoten dieser Form, ja, dass die KI auf einmal manipulativ wird, aggressiv. Also da werden wir sicher getargetet, vor allen Dingen von Elon Musk, aber nicht nur.
Man sagt ja, das ist so mächtig auch schon und wirkmächtig, dass da diese vermeintliche russische Wahlmanipulation geradezu gar nichts dagegen ist.
Richtig, ganz genau.
Kommen wir zurück zum Kern. Philosophisch, muss man sagen, steckt die künstliche Intelligenz doch noch in den Kinderschuhen, oder?
Auf eine bestimmte Weise schon. Also durch gigantische Investitionen, geniale Grundlagenmathematik, die da drin steckt, die ja auch vielfach mit Nobelpreisen eben 24 ausgezeichnet wurde und so weiter, haben wir es zu tun mit einer hochfinanzierten wissenschaftlichen Revolution, die auf philosophischen Grundideen basiert. Aber das ist eigentlich erst der Anfang, weswegen ja die großen Tech-Konzerne in den USA, aber auch in China und in Japan, wo ich selber da beratend teilweise tätig bin, hat man tatsächlich philosophische Abteilungen in den Konzernen. Oft übrigens interessanterweise Europäer. Ein deutschstämmiger, deutscher Philosoph etwa berät bei Google auf hoher Ebene. Und das findet man überall in den Konzernen.
Wenn jetzt so eine künstliche Intelligenz ja wirklich so alle Philosophen gelesen hätte, weil es damit gefüttert wurde, wofür wird sie sich wahrscheinlich entscheiden? Also für den Humanismus vielleicht? Also nach Hegel?
Ja, also tatsächlich, wenn man schaut, aber das kann, ist auch eine User-Erfahrung, je nachdem, wo man ist, nicht? Geolocation wird die ein bisschen anders urteilen, aber die ist sehr gut gefüttert mit philosophischen Texten, ja, und hat tatsächlich gewisse, soweit ich das überschauen kann, es gibt keine globalen Studien, ne? Also ich mache so kleinere Studien in kleineren Gruppen, deswegen belastbar ist nichts insgesamt, ja, Geschäftsgeheimnis zu hoch, aber die neigen zu europäischer Philosophie. Dafür gibt es einen historischen Grund. Wenn man guckt, hat die gegenwärtige US Administration, ruft ja wie Marco Rubio jetzt bei der Munich Security Conference die ganze Zeit die Western Civilization aus. Das heißt, die wollen den westlichen Philosophiekanon, ja, Platon, deutsche Philosophie und so, finden die an sich erstmal gut, ja, weil die ja dieses aggressive Modell einer westlichen Zivilisation, insbesondere unter Ausschluss alles Nicht-Westlichen, ja, Afrika, Asien und so weiter betreiben. Ja, das sieht also insofern erstmal freundlicher aus. Man muss allerdings auch sehen, nicht, wenn man westlich zu groß schreibt, wird das auch immer schnell gefährlich für alle, die nicht dazugehören.
Also nur weil es sich anhand der westlichen Philosophie-Kanons orientiert, ist es noch lange nicht gut für uns.
Richtig.
Das kann man, glaube ich, so schlussfolgern. Lässt sich denn so eine philosophische Grundsätze, lassen die sich auf eine KI übertragen? Also nehmen wir mal Feuerbach, so einfach mal reingegriffen. Ja, Ludwig Feuerbach, der Grundsatz des Homo homini Deus, der Grundsatz, der Mensch ist dem Menschen ein Gott. Also die menschliche Gemeinschaft und die zwischenmenschliche Liebe, so, das ist die Basis für Moral. Ja. Kann man das auf die KI übertragen?
Total leicht. Das geht über Guardrails. Also das geht, man kann entweder Filter bauen, also sozusagen um das Modell herum eine Filterebene einziehen. Das kostet gewisse Rechenpower, das geht aber. Also sowas lässt sich total leicht machen. Mhm. Selbst über ein System Prompt oder über einfaches Prompting. Wenn man ein Gespräch mit einem Chatbot führt, kann man sagen, mach das ab jetzt im Ton von Feuerbach. Und das ist wahnsinnig gut. Das hält den ein. Irgendwann krepiert das nach einer gewissen Länge des Gesprächs, wie alle diese Gespräche. Aber das ist total leicht zu machen und funktioniert jetzt schon.
Mhm. Aber es ist letztendlich kann man alles runterbrechen. Es muss bei uns passieren, es muss in unseren Köpfen und in unseren Herzen passieren, auch wenn wir das Gefühl haben, wir sind da gar nicht so, wir haben da gar nicht so die große Wirksamkeit. Haben wir doch.
Wir haben die, weil der Markt, nicht? Hier haben wir jetzt den Vorteil einer globalen freien Marktwirtschaft, die natürlich auf eine bestimmte Weise gehackt ist mit Asymmetrien, Mächten, Investitionen, völlig klar. Aber eines möchte ich nochmal groß unterstreichen. Wir leben in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt, ja, bei einer Population knapp über 80 Millionen. Wir sind eine Supermacht, ja, keine militärische Supermacht, ja, wir bomben nicht irgendwie rum, ja, zum Glück, ja. Mhm. Aber wenn nicht Deutschland mitspielt, wer dann? Natürlich ist der Abstand zu China erstmal noch sehr groß, aber wir haben die Köpfe, wir haben die Intelligenz, wir haben das Unternehmertum, wir haben die Historie. Also aus Deutschland heraus und erst recht, wenn wir ganz Europa betrachten, unsere französischen Nachbarn sind mathematisch noch besser als wir in Deutschland. Ja, also eigentlich können wir alles, tun es nur nicht. Das ist selbstverschuldete Unmündigkeit, um mal Kant zu zitieren.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.